Diese Folge wird präsentiert von Flora Gard, Partner des VfB Oldenburg und eurer Pflanzen. Denn wir wissen, eine Top-Blumenerde ist wie ein gutes Team. Stabil, optimal abgestimmt und eine starke Grundlage dafür, über sich hinauszuwachsen.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg, der noch immer in diesem Jahr in der Regionalliga Nord zum Zuschauen gezwungen ist, der an diesem Wochenende seine erste Testspiel-Niederlage in diesem Winter kassiert hat und der trotzdem zumindest ein kleiner Gewinner dieses Wochenendes ist. Denn der Mann, der jetzt kommt, ist letzte Woche extra nach Hannover ins Eilenriedenstadion gefahren und hat den Rasen mal so richtig schön umgepflügt. Henning Menke, hi Henning.
Moin, moin, hallo. Das muss ich aber von mir weisen, das habe ich nicht getan. Hätte ich auch nicht getan, aber der Rasen sah doch gut aus.
Sah schön aus, oder?
Doch.
Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, das war so ein richtig schöner 90er-Jahre-Kick.
Ja, ich mag dieses Rumgeheule nicht. Also wer das Spiel gesehen hat, weiß, das Spiel Hannover 96-2 gegen SV Meppen am Ende 2-2 hat auf einem Platz stattgefunden. Wo man 2026 sagen könnte, darauf sollte vielleicht kein Fußball gespielt werden. Wobei, ich denke gerade an die letzten Jahre bei Kickers Emden, auch in der Oberliga, wie da Fußball gespielt worden ist.
Da habe ich auch schon dran gedacht, ja.
Dagegen ging es eigentlich noch. Und ich finde auch, du sagst es, in den 90ern hat auch in der ersten, zweiten Liga der Platz mal so ausgesehen, im Winter. Ja, ist halt dann schwieriger zu spielen, aber Fußball ist ja eine Freiluftveranstaltung und von daher finde ich das völlig in Ordnung.
Kommt jetzt dem Favoriten meistens nicht so entgegen, aber ich muss auch sagen, ich hatte meine Freude an den Bildern. Also es macht natürlich, ich glaube auch als Spieler macht es im gewissen Maße schon auch Spaß, auch wenn du natürlich innerlich verzweifelst, wenn der Ball eben nicht dahin kommt, wo er normalerweise hinkommt. Also wenn du am Ende nicht gewinnst, macht es auch keinen Spaß, aber so das Spiel an sich ist schon irgendwie geil
auch. Das habe ich auch gedacht. Bis auf den Zeugfahrt sind eigentlich alle froh. Da kommt in uns auch der alte Fußballer durch, der auch ja natürlich solche Spiele und solche Trainingseinheiten auf solchen Plätzen gut kennt. Ja, das ist schön. Wenn du am Ende nicht selber die Wäsche machen musst, ist das ein Fest.
Henning, live hast du das Spiel aber nicht gesehen oder hast du es im Nachhinein angeguckt oder sogar live?
Ne, ich habe es mir im Nachhinein ausschnittsweise angeguckt und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass der SV Meppen, ja, was nicht überraschend ist, insgesamt die bessere Mannschaft gewesen ist, von einer respektablen Auswärtsfanschar begleitet worden ist, die halbe Gegengrade in Blau und Weiß.
Wollen so rund 1000 Meppener gewesen sein, das sah schon imposant aus, muss man sagen.
Sah gut aus, Respekt, so soll es auch sein, wenn man aufsteigen will. Aber dann gab es ja in der letzten Sekunde auch eine Schlüsselszene in diesem Spiel, beim Stande von 2-2.
Ich merke schon, du bist tief drin.
Ja, also wer das Spiel nicht gesehen hat, der wird sagen, jawohl, Meppen hat 2 Punkte liegen gelassen. So, jetzt kann der VfB auf 1 Punkt wieder rankommen. Herrlich, herrlich, herrlich. Wir freuen uns auch. Allerdings in der letzten Sekunde des Spiels, es ist wirklich die letzte Sekunde, vielleicht läuft das Spiel danach noch 2 oder 3 Sekunden.
97. Minute lief?
97. Minute. 96 drückt in der Nachspielzeit auf das 3-2. Ja, und dann ist am rechten Strafraumrand, kommt es zu einer Situation, was für mich ein klares Handspiel eines Meppener Spielers ist, der den Arm etwas links abgestreift hat, den Arm bewegt Richtung Ball, der Ball berührt den Arm. Die gesamte 96-Bank, Trainerbank, Auswechselbank stürmt auf den Rasen, will Elfmeter haben, völlig zu Recht, es gibt keinen Elfmeter, der Schiedsrichter pfeift ab. Also das wäre potenziell das 3-2 für Hannover 96 gewesen, dann hätte Meppen sogar 3 Punkte liegen gelassen. Aber wir wollen nicht meckern.
Wäre Fahrradkette, würde Lothar Matthäus an dieser Stelle sagen. Trotzdem aus Oldenburger Sicht natürlich erstmal eine recht gute Nachricht, dass Meppen, wie schon ein bisschen von uns vermutet, einen schweren Auftakt, muss man auch sagen, nach einer langen Winterpause in Hannover dann so einen Platz, erstmal ein wenig Punkte liegen lässt.
Wir haben es ja herbeigeredet.
Wir haben es auf jeden Fall herbeigeredet. Ich wollte nur von dir wissen, warst du denn nachmittags mit dem Finger am Live-Ticker und hast immer aktualisiert, ob es so bleibt? Oder, Achtung, Giftpfeil, hast du dich schon auf den glorreichen Auftritt des SV Werder Bremen auf dem Hamburger Kiez vorbereitet?
Konntest du nicht lassen, ne? Das konntest du nicht lassen. Habe ich mir auch schon gedacht. Ich dachte, das kommt schon zu Beginn. Ja. Aber schön. Nee, weder noch. Also stellt man sich das romantisch vor, aber um eine ernsthafte Antwort darauf zu geben, wer wie ich eine 7-Tage-Woche und ein 4-jähriges Kind hat, der sitzt auch nicht das ganze Wochenende am Ticker oder vom Fernseher.
Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich war tatsächlich gestern Nachmittag im Dienst. Dementsprechend hatte ich auch ein wenig Zeit, immer mal wieder auf den Live-Ticker zu gucken. Und ja, ich, es kam schon für mich so ein bisschen Feeling auf, dass jetzt so die heiße Phase beginnt, dass man jetzt, weißt du, in der Hinrunde, dann nimmt man das erstmal zur Kenntnis, klar, Meppen ist eine starke Mannschaft, wird viele Spiele gewinnen und so weiter, da guckt man sich die Ergebnisse an, interessiert sich auch dafür, aber ich finde, jetzt beginnt die Phase, wo man so richtig mitfiebert, sag ich mal, in welche Richtung gehen die Spiele der Konkurrenten, wer lässt was federn, wie steht's zur Halbzeit und so weiter.
Definitiv, und jetzt, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, hat Meppen tatsächlich die schweren Spiele, also jetzt müssen sie auch Punkte liegen lassen, wenn wir noch rankommen wollen. Und man darf auch nicht vergessen, mit einem Sieg wäre Meppen jetzt 6 Punkte vor gewesen. Plus, am Wochenende spielen sie schon Freitag vor dem VfB. Also dann hätten sie vor dem ersten VfB-Spiel potenziell 9 Punkte Vorsprung, auch wenn sie dann 2 Spiele schon mehr haben. Aber das wäre ja auch für die Köpfe in Oldenburg auch erstmal ein Brett gewesen. Und das passiert nun nicht.
Ich merke, du rechnest und denkst schon weiter. Ja, Freitagabend gegen den HSV 2. Drochter sind übrigens auch Freitagabend gegen Norderstedt und der VfB. Und damit leite ich jetzt mal zu unserem Hauptthema hier über. Würde am Samstag, so es denn das Wetter zulässt, bei der FSV Schöning starten. Samstag 14 Uhr. Die haben auch noch kein Spiel in diesem Jahr absolviert. Hätten jetzt letztes Wochenende gegen Kickers Emden auch zu Hause gespielt, frühzeitig abgesagt. Ja, wir harren mal der Dinge. Der Frost ist weg. Dafür ist der Schlamm da. Schauen wir mal, ob das Spiel stattfindet.
Ich gehe schon davon aus. Der Wetterbericht ist so, dass es stattfinden können sollte. Von daher kann man sich, glaube ich, im Vergleich zu den letzten Wochen relativ sicher sein, dass das Spiel auch stattfindet.
Und das ist mein Eindruck grundsätzlich aus Oldenburger Sicht auch gut so, obwohl es am Samstag die erste Testspielniederlage gegeben hat. 4x30 Minuten gegen Kickers Emden im Sportpark Dornstede. Mal wieder ein Geheimtest unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Und wer hat es trotzdem gesehen?
Ja, wir dürfen natürlich gucken. Und man muss ja auch sagen, so 30, 40 Leute verlaufen sich da immer, die natürlich ihre Informationen irgendwo zugesteckt bekommen haben, dass dieses Testspiel stattfindet. Aber ja, die Vereine wollen dann natürlich letztlich dann auch nicht den großen Aufwand mit Sicherheitskräften und so weiter bei so einem auch relativ kurzfristig anberaumten Testspiel fahren. Ich glaube, das stand dann erst am Donnerstag oder am Freitag fest, dass sie auch wirklich gegeneinander spielen können.
Und obwohl es ein Test ist, ist es ein Derby gegen Kickers Emden, das darf man auch nicht vergessen.
Und das hat man gesehen, lieber Henning.
So, erzähl doch mal.
Ja, es war für ein Testspiel nicklig, um mal so ein schönes Wort zu benutzen. Es war nicklig, intensiv und wurde vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit auch durchaus hitzig auf dem Platz.
So soll es sein. Aber
auf und neben dem Platz.
Um das vorwegzunehmen, es hat sich aber auf und neben dem Platz niemand verletzt, richtig?
Es hat sich auf und neben dem Platz niemand verletzt. Es standen, ich würde sagen, 2-3 Mal mindestens 2-3 Spieler Stirn an Stirn auf dem Platz.
Ja, schön, Derby.
Der Oldenburger Trainer hat sich kurz verlaufen in Richtung Emder Trainerbank. Nein, um mal zum Ernst der Sache zurückzukommen. Also war wirklich ein hitziges Spiel. Es gab dann eine Szene, ich habe es auch geschildert in meinem Text dazu, in der der Emder Co-Trainer Markus Unger relativ nah an der Seitenlinie stand und irgendwas aufs Spielfeld gerufen hat. Was kann ich jetzt nicht sagen, das veranlasste den VfB-Trainer Dario Fossi dazu, mal in Richtung Emder Bank zu gucken. Etwas stürmischer, als man sonst an der Seitenlinie sich bewegt und den Kollegen aufzufordern, sich wieder hinzusetzen. Dann hat es sich die Situation schon wieder ein bisschen beruhigt, weil Dario zurückgehalten wurde, aber dann fiel wohl nochmal irgendwas. Er stürmte nochmal zurück. Ja, und dann fiel irgendwas mit, du bist schon immer eine Bratwurst gewesen. Und danach hatte sich das Ganze dann auch wieder beruhigt. Man muss sagen, Dario Fossi und Stefan Emmerling danach lange im Gespräch nochmal auf dem Platz, haben sich nochmal über die Situation unterhalten und so weiter. Aber Fakt ist, das war ein intensiver, richtig guter Test.
Ja, und jetzt mal ernsthaft, du bist schon immer eine Bratwurst gewesen. Also worüber reden wir denn? Das gehört doch dazu, das ist Fußball. Ich erinnere mich, Freddy Bobic in den 90er Jahren ist mal für die blinde Bratwurst gesperrt worden, Richtung Schiedsrichter. Ja, ja, das war noch zu Zeiten des magischen Dreiecks beim VfB Stuttgart. Fällt mir gerade ein, da hat er irgendwas blinde Bratwurst zum Schiedsrichter gesagt. Dann ist er gesperrt worden vom DFB und in der Sportbild gab es danach zum Ausschneiden so eine blinde Bratwurst, die man rausnehmen konnte und im Stadion zeigen.
Oh, die Zeiten.
Ja, das war herrlich. Die guten Zeiten, genau. Schön. Also Bratwurst ist in Ordnung.
Gut, kommen wir zum Sportlichen. 3-1 Niederlage in einem Testspiel, wie es so schön heißt, nicht weiter schlimm. Dennoch wurden dem VfB so ein paar Defizite aufgezeigt, die man jetzt in den beiden Tests zuvor, Jedlo 7-0, Bremer SV 4-0, nicht gesehen hat. Die waren extrem überzeugend. Am Samstag muss man sagen, ja, Emden hat schon auch ordentlich Chancen gehabt. Also das sind die 3 Tore. Da war ein Lattenfreistoß. Gut, das ist ein Lattenfreistoß von Mika Eickhoff. Dann trifft Theo Schröder noch einmal die Unterkante der Latte. Von da springt der Ball eventuell sogar ins Tor. War knapp vor oder knapp auf oder knapp hinter der Linie. Sah ehrlicherweise eher hinter der Linie aus. Auch Theo Schröder, der zwei Tore, schießt nochmal übers leere Tor. Also defensiv muss man sagen, war da einiges zu sehen, woran nochmal zu arbeiten ist.
Okay, gut zu wissen. Ja, für mich zu wissen und für alle Hörer gut zu wissen, ja. Und man darf auch nicht vergessen, das war ja der vierte Test schon und im ersten Test, es waren 3-3 gegen Rödinghausen, ja. Regionalliga West, hat man auch schon 3 Tore bekommen. Also ich glaube, die Trainer sagen dann nach solchen Testspielen, wir wissen, woran wir arbeiten müssen, die Erkenntnisse sind wichtig, von daher war es ein guter Test.
Genau, dafür danach zwischen 2x0, also 3-0-0-3, schöne Zahlenfolge. Ja,
Darf ich was sagen?
Ich höre das,
und du hast recht, wenn das so gewesen ist, wie du sagst, dann sind das zu viele Chancen, die man zulässt und dann ist daran zu arbeiten. Aber ich gucke gerade auf meinen Zettel auf die Spiele, 3-3, 7-0, 4-0, 1-0. Was war das Problem? 1-3, Entschuldigung. Ja, siehste. Was war das Problem vor der Winterpause? Die Mannschaft hat keine Tore mehr geschossen. Und jetzt hat sie in jedem der 4 Testspiele getroffen, auch wenn jetzt Julian Boccaccio gegen Emden noch einen Elfmeter verschossen hat. Ja, okay, aber
festgehalten.
Festgehalten.
Hey. Er wollte ihn schieben in die rechte Ecke vom Schützen.
Ja, kann ich
oder
mir
hat ihn auch geschoben.
Kann ich mir auch irgendwie gut vorstellen. Ja. Wenn er reingeht, hat er alles richtig gemacht. Nein, aber ernsthaft, die Mannschaft trifft wieder. In jedem Testspiel Tore geschossen, mindestens 1. Von daher macht das erstmal Hoffnung, finde ich.
Ja, absolut. Ich hatte nach dem 4-0 gegen den Bremer SV ein paar Minuten mit Mats Fackler auch auf dem Platz gesprochen. Großes Thema ja vor der Winterpause gewesen, 7 Pflichtspiele ohne Tor. Hat jetzt in Rödinghausen getroffen zum 3-3, hat gegen Jedlo doppelt getroffen, hat gegen den Bremer SV auch getroffen. Ja. Und sagt halt von sich selber auch, ja, die Pause hat gut getan. Das waren schon anstrengende Wochen vorm Winter. Ne? Wir erinnern uns, es sind schon 21 Spiele gespielt, nur noch 13 offen. Ja. Dazu kam dann, dass der Ball irgendwann nicht mehr rein wollte. Natürlich macht das irgendwas mit dem Kopf. Jetzt hat die Pause gut getan. Er hat für sich selbst das Gefühl, er kommt wieder in einen Flow. Und ich glaube, das hört man als VfB-Fan doch gerne.
Das schreiben wir uns auf. Und dazu hat es von eurem Interviewer noch ein ikonisches Bild von euch beiden gegeben.
Ikonisch, ja. Ja,
während er in dein Smartphone spricht und ihr beide wirklich aussieht, als hättet ihr was vor in der Restrunde. Also doch gut.
Also, was habe ich denn vor in der Restrunde, Henning?
Ja, über einen erfolgreichen VfB Oldenburg zu berichten. Und du willst ja nächstes Jahr auch bundesweit zu den Spielen fahren, nehme ich an.
Absolut.
Also auf geht's.
Auf geht's, Henning. Schöne Worte. Wir gucken uns nochmal so ein bisschen die Ausstellungen an. Wir haben da vor 2 Wochen drüber gesprochen und ich glaube, es kristallisiert sich eine Startelf heraus, wo wir, ich würde sagen, von 10 Positionen uns ganz sicher sein können. Die 11. ist vielleicht noch ein bisschen offen. Natürlich spielen da immer nochmal Trainingseindrücke oder kleinere Blessuren eine Rolle, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die gerade da sind, und das sind sehr viele, also positiv aus Oldenburger Sicht, es wurde 11-mal gewechselt gegen Kickers Emden. Also da waren 22 Leute im Kader. Die einzigen, die fehlen, sind weiterhin Patrick Möschel und Ngufu Anubodem, der auch alle 3 Testspiele nur in Zivil neben dem Platz gestanden hat. Also da scheinen die Kniebeschwerden, die er hat. Mir wird immer gesagt, das ist nicht so schlimm. Das ist eine Belastungssteuerung. Ich frage mich immer, wenn er ganz in Zivil steht, weil man kann auch Laufeinheiten machen, viele, die Probleme haben, währenddessen absolvieren, dann finde ich, ist da immer schon so ein bisschen Zeichen, dass da was Schlimmeres im Hintergrund läuft.
Und das handhabt der VfB ja auch sonst so bei Testspielen, dass die anderen Spieler da neben dem Platz Laufeinheiten machen. Das
also
ist ja so
Anu Adam, die letzte Spiele immer neben dem Spielverlauf gearbeitet, an irgendwelchen Sprüngen, Läufen, explosiven Läufen und so weiter.
Genau.
Und Ngufu eben nicht. Von daher ist das für mich ein Zeichen, dass das noch dauern wird.
Das sieht so aus. Ist ein herber Verlust. Ist für mich absolut die Nummer 1 auf der rechten Verteidigerposition, auf der Außenposition. Allerdings haben wir da 4 Spieler. Und wir haben uns vor dem Lübeck-Spiel, vor dem abgesagten Lübeck-Spiel vor 2 Wochen festgelegt, dass Emal Pepci dort spielen wird. Wir beide haben aber nach dem Eindruck der Testspiele und auch nach den Aufstellungen der Testspiele jetzt mittlerweile das Gefühl, dass tatsächlich Luis Heidenay da die Nase vorne hat.
Ja.
Das glaube ich jetzt. Die anderen 10 waren wir uns einig. Und Heidenay wird dann wahrscheinlich auch spielen. Und das, finde ich, ist aber stark.
Da möchte ich auch direkt was zu sagen. Ich habe alle 3 Testspiele gesehen.
Ja.
Luis Heidenay jetzt gegen Emden defensiv ein paar Probleme gehabt, muss man sagen. Guten Gegenspieler gehabt, wurde ordentlich gefordert. Die anderen beiden Testspiele richtig, richtig gut gespielt. Mhm. Also ganz stark davon auszugehen, dass er beginnen wird.
Ja, das fände ich ein riesiges Zeichen. Das ist eine Entwicklung, die hätte man im Sommer so nicht abgesehen. Also toll.
Genau. Anu Adam, jetzt auch wieder 45 Minuten gespielt gegen Kickers, wird nach und nach also rangeführt. 45 hört sich nach einer Halbzeit an, aber es waren ja 120 Minuten. Also er kam in der 75. rein, hat aber dementsprechend 45 Minuten bekommen. Und Ermal Pepci wird eben in jedem Spiel, er ist der Innenverteidiger-Backup. Also wir wissen alle, er hat schon Rechtsverteidiger gespielt. Und er kann das auch, aber er ist als Innenverteidiger eingeplant und wird nur in Notfällen rechts hinten aushelfen.
Dann sind wir uns ja einig. Und dass Anu Adam jetzt langsam spielt, das muss er ja auch. Also man kann nicht hier am Tisch stehen und sagen, wir werden Meister und steigen auf jeden Fall und dann nicht spielen.
Hat dir das gefallen, Henning?
Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, dem das letzte Woche gefallen hat. Und so sollte es auch sein. Also ich weiß gar nicht, welche Marschroute man sonst ausgeben sollte als diese, sondern wir haben das Potenzial, die Chance ist da, wir freuen uns, alles auf Sieg.
Schön. Ja, wenn ich so für mich persönlich aus diesen drei Testspielen so ein Mini-Fazit ziehen müsste, Henning, würde ich sagen, grundsätzlich sieht das schon echt gut aus. Man spricht ja heutzutage, da kannst du bei jedem Trainer zuhören, immer gerne über die Abläufe, also über die defensiven und die offensiven Abläufe. Und da muss ich sagen, habe ich vieles Gutes insgesamt vom VfB gesehen. Das ist, wir kennen die Art von Aufbauspiel, die der VfB hinten heraus plant. Da rede ich jetzt gar nicht das viel diskutierte Thema Johnny 30, 40 Meter vorm Tor. Das kam jetzt gar nicht so häufig vor in den Testspielen. Sondern es geht eben wirklich sehr zentral darum, übers Zentrum aufbauen, klatschen lassen, in die Tiefe kommen. Das sieht man sehr, sehr, sehr regelmäßig, sehr häufig. Und man sieht auch, dass die Laufwege da sehr einstudiert sind. Und dann schauen wir mal, wie gut sich das durchsetzen kann, weil auch da kann man sich natürlich als Gegner irgendwo auch ein bisschen drauf einstellen. Aber das sah schon echt phasenweise sehr, sehr gut aus.
Und das, was du sagst, finde ich, klingt sehr positiv und lässt mich hoffnungsfroh auf den nächsten Sonnabend schauen.
Ja, also man sieht es an den Ergebnissen, Jeddel und Bremen, Bremer SV, die waren sehr, sehr überzeugend, die Testspiele. Kickers Emden war jetzt nicht überzeugend. Kickers Emden hat auch insgesamt verdient gewonnen, aber es war trotzdem ein guter Test. 120 Minuten gegen den auch grundsätzlich starken Gegner, der in dieser Saison zwar hinter seinen eigenen Erwartungen hinterherhängt und irgendwie
auch. Nicht nur hinter seinen eigenen Erwartungen.
Auch irgendwie ein paar Kapriolen auf transfermarkt.de schlägt. Henning, was sagst du dazu?
Ja, du musst es eben erklären, dann sage ich
dir. Ich dachte, du erklärst es jetzt.
Geh, sag du mal eben.
Nein, wir haben ja vor zwei Wochen schon einen kleinen Seitenhieb nach Emden losgelassen zum Thema Ausgliederung. Da war jetzt eine weitere Mitgliederversammlung geplant, um in eine GmbH auszugliedern. Die ist jetzt wieder abgesagt, weil erstmal nicht notwendig, weil das Amtsgericht Aurich eben diese Ausgliederung erstmal abgelehnt hat, zurückgewiesen hat. Zum zweiten Mal. Der nächste Gang geht jetzt vors Oberlandesgericht nach Oldenburg. Das haben Kickers auch schon angekündigt. Ja, und Gründe sind halt eine fehlende Werthaltigkeitsnachweise und da,
ja, muss ich das vorstellen.
Spielt mit rein, dass offensichtlich der Verein, die Spielerwerte von transfermarkt.de angegeben hat als Grundlage und das Gericht halt sagt, ihr fehlt da jegliche Basis, wie diese Werte überhaupt zustande kommen und wie man das als Werthaltigkeit bezeichnen
kann. Wie man das als seriöse Quelle angeben kann. Ja. Und das ist ja schon der zweite Versuch gewesen. Es ist nicht so, dass es beim ersten Mal alles gut gewesen wäre. Und man hat ja in Emden doch hohe Ziele und Herr Rieselmann schart mit den Hufen. Und da hängt ja sehr viel dran.
Absolut, da hängt sehr, sehr viel dran.
Und dann hat man da Verantwortliche, die tatsächlich mal bei transfermarkt.de googeln, was Regionalligaspieler so wert sein sollen angeblich, irgendwelche gewürfelten Zahlen. Das ist tatsächlich, man muss beim VfB Oldenburg immer vorsichtig sein, weil wir auch schon schwere Dinge erlebt haben. Aber das ist doch ein Stück weit peinlich, was da passiert, ja.
Zweiter Grund, den das Amtsgericht übrigens aufgeführt hat, auch der durchaus ambitioniert. Kickers hat einen 5-Jahres-Plan vorgelegt, 3 Jahre Regionalliga und 2 Jahre Dritte Liga. Auch da daraus resultiert die Werthaltigkeit.
Ja, das ist die Handschrift von Herrn Rieselmann.
Herrn Rieselmann, der hat aber das hat der Sportvorstand von Kickers Emden gemacht.
Ja, und Herr Rieselmann hat sicherlich nichts dazu beigetragen. Also ich glaube, ohne Herrn Rieselmann.
Da will ich mich vage halten.
Ja, da wären die Ansprüche, glaube ich, etwas anders in Emden.
Definitiv. Komm, wir wechseln zurück zum VfB. Also, positiv, Abläufe sehen schon echt gut aus, viele Tore geschossen. Mats Faklam scheint seine Torflaute überwunden zu haben. Ich glaube schon, dass das was gemacht hat, diese 4 Tore in den Testspielen. Ich sehe wirklich auch einen starken Luis Heidinaier, hat mir richtig gut gefallen, insgesamt gesehen. Und auch Vincent Hagen ist einer, der mit seinen 4 Toren gezeigt hat, dass da was nachkommt. Und eben, das habe ich gerade schon kurz angesprochen, fand ich wirklich für mich bemerkenswert, 22 Leute im Kader gegen Kickers Emden.
Ja.
Wir haben viel über mögliche Transfers im Winter gesprochen. Die Breite ist da. Es hätte also, wenn dann, wirklich eine richtige Verstärkung hätte es gebraucht.
Ja, der Kader ist gut, bis auf zwei sind die Spieler fit, das ist auch alles in Ordnung. Dennoch wird es, obwohl es nicht mehr viele Spiele sind, eine enge und lange Restrunde. Es wird Nachholspiele unterhalb der Woche geben.
Ja.
Es werden Spieler angeschlagen sein, es werden Spieler nicht fit sein, es werden Spieler gesperrt sein, wie im Augenblick noch Anubode im Einspiel. Dem Kader an sich würden zwei, drei Spieler mehr schon gut tun, finde ich. Ja. Aber freuen wir uns erstmal darüber, dass jetzt fast alle da sind.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Samstag, Henning.
So.
FSV Schöning. Aufsteiger, dem, glaube ich, vielen Hörerinnen und Hörer von uns jetzt noch nicht so mega viel sagt. Klar, das hat schon das Hinspiel gegeben. Das hat der VfB souverän mit 5:2 gewonnen.
Ja.
Das war das.
Souverän.
Ja, warte, dann hak gleich ein. Ich wollte kurz noch zu Ende, das war in der Phase, wo wirklich reichlich Tore vorne gefallen sind. Das war die Phase mit 5-2, 4-2, 6-2. Aber du möchtest einhaken?
Nein, der VfB hat ja das Glück mit dem Spielplan, dass er die Aufsteiger direkt nacheinander hat.
Ja.
Das war in der Hinrunde, in der Blackjack-Runde, das wirklich von Vorteil, dass dann die Tore am Fließband fielen und man tatsächlich diese drei Spiele gewonnen hat und 9 Punkte geholt hat. Das ist jetzt auch erforderlich. Dennoch war gerade das Spiel gegen Schöning zu Hause, da stand es kurz nach der Halbzeit dann auf einmal 2-2, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da hat man schon gesehen, dass die Fußball spielen können, dass es auch kein normaler Aufsteiger ist, was sie alles an Erfahrung mitbringen auf dem Platz und auf der Trainerbank. Das werden wir gleich nochmal genauer besprechen. Von daher ist da durchaus Vorsicht geboten, auch wenn der VfB natürlich als klarer Favorit nach Schöning fährt.
Genau, Schöning steht aktuell auf dem 14. Platz mit 21 Punkten über der Abstiegszone. Und zu bedenken, hat erst 19 Spiele absolviert, das heißt die wenigsten von allen da hinten. Das ist eine Mannschaft, die man auf keinen Fall grundsätzlich unterschätzen sollte. Du hast gerade den Trainer angesprochen, das ist Christian Benbenek. Auch schon das ein oder andere Mal hier im Oldenburger Raum gefallen, als der VfB in den letzten Jahren mal auf Trainersuche war.
Ja.
Vorher BFC Dynamo trainiert und in Relegationsspielen zur dritten Liga.
Beste Erinnerung.
Glücklicherweise verloren.
genau. War in der Aufstiegsrelegation zur dritten Liga Trainer des BFC Dynamo. Hat dann gegen den VfB Oldenburg, wie wir alle wissen, verloren. Genauso wie sein Stürmer Christian Beck.
Den hat er gleich mitgenommen.
Den hat er mitgenommen. Den hätten auch viele gerne beim VfB gesehen. Ist mittlerweile, glaube ich, 37. Und es gibt noch ein paar andere Namen im Kader, die wirklich Erfahrung mitbringen. Dazu haben sie jetzt noch im Winter 3 junge, hungrige Offensivspieler dazugeholt. Dazu kannst du noch was sagen.
Da habe ich einen Test sogar für dich, Henning. Ich habe einen Test für dich vorbereitet.
Oha.
Der eine davon ist nämlich Malik Sanogo vom 1. FC Magdeburg 2. Hast du irgendeine Verbindung mit Malik Sanogo?
Ist er familiär verbandelt mit Boubacar?
Er ist der Bruder tatsächlich.
Der Bruder?
Boubacar Sanogo. Da liegen 17 Jahre oder so zwischen.
Ja, Familienplanung ist manchmal undurchsichtig.
Aber er ist der Bruder von Boubacar Sanogo.
Ich habe
Werder-Legende.
Ich habe im Weserstadion auf der Südtribüne gesessen in der ersten Reihe, als Boubacar Sanogo gegen Real Madrid das Tor gemacht hat. Flanke von rechts in der Mitte.
Das fühlt sich so weit weg.
3-2 gegen Real Madrid gewonnen. Bernd Schuster, Trainer. Okay, das war eine andere Zeit. Gut. Ja, ist tatsächlich der Bruder, sagst du.
Und jetzt hat Werder Marco Grill.
Jetzt mach's doch nicht kaputt. Das finde ich auch.
Nein, das ist der Bruder von Boubacar Sanogo tatsächlich. Vom 1. FC Magdeburg 2 verpflichtet. Dann interessante Verpflichtung, Yannick Möker, 26 Jahre von Energie Cottbus, 90 Drittligaspiele auf der Habenseite.
Klingt erstmal gut.
Mit 26 mitten in seiner fußballerischen Blüte, würde ich sagen.
Zentrales Mittelfeld.
Ja. Das ist ein Mann und dann wissen wir auch schon ungefähr, dass das eben kein ganz normaler Aufsteiger ist. Das ist ein Mann, der ganz sicher auch nicht für 100 Euro nach Schöning wechselt.
Wahrscheinlich nicht.
Und der dritte Neuzugang ist Maxim Safronov, war vorher vereinslos, können wir jetzt ehrlicherweise nicht so richtig einschätzen. Aber ich glaube, wir können schon sagen, Aufsteiger ja, VfB-Favorit ja, aber auch eine unangenehme Aufgabe, wenn es denn soweit kommt, als erstes Pflichtspiel des Jahres.
Definitiv, dazu ist noch Max Sauer wieder im Kader, der eigentliche Kapitän der Mannschaft, der jetzt monatelang ausgefallen ist, ich glaube sogar ein halbes Jahr, ich weiß nicht genau, was er gehabt hat, aber hat jetzt das beim letzten Testspiel zum ersten Mal wieder mitgespielt. Also das ist schon, wir müssen die jetzt nicht stärker reden, als sie sind. Der
ja,
VfB,
ja, aber Willi Evseev rennt da noch rum.
So, alter Meppener Spieler, glaube ich mittlerweile auch schon Mitte 30. Also die haben ganz, ganz viel Erfahrung
und
haben junge, offensive Leute dazu bekommen, haben sehr erfahrene Trainer, haben da, das ist ja ein Projekt, ne? Der FSV Schöning ist ja, wie das heutzutage so ist, das ist eigentlich ein alter Verein von 1908 oder so, aber die haben dann 2011 fusioniert, haben jetzt dieser Tage irgendwie 15. Geburtstag gefeiert.
Ja.
Die wollen ja irgendwo hin, ne? Und jetzt hat gerade Christian Benbenek verlängert, der nicht nur Trainer, sondern auch sportlicher Leiter ist, der also da so ein bisschen die Fäden in der Hand hat. Das ist das so ein bisschen das englische Modell als Manager, oder Felix Magath hat das seinerzeit auch immer so gehandhabt als Trainer und Manager. Also die wollen schon irgendwo hin mit der Mannschaft. Und die sind auch, glaube ich, ziemlich sicher gewesen im Sommer, dass die nicht direkt wieder absteigen, sondern die werden sich jetzt etablieren wollen, und das traue ich denen auch zu, und dann mal gucken, wo danach die Reise hingeht. Und ganz schön, das ist ja ganz im Osten Niedersachsens.
Absolut.
Die sind ja wirklich, also fernab von allem anderen geografisch in der Liga.
Absolut.
Deswegen.
Schöninger Berg, habe ich gehört, wird gespielt.
So Schöninger ungefähr. Berg, siehst du, das wusste ich gar nicht. Okay,
nein, aber deswegen. Sieht ein bisschen drumherum aus. Ich habe mir schon den einen oder anderen Livestream mal angeguckt. Ist nicht viel drumherum.
Ja, siehst du, genau. Und deswegen haben die da offenkundig auch viele Verbindungen in den Osten. Ja, die Spieler, die wir aufgezählt haben, sind teilweise dahergekommen. Ja. Benbenek und Christian Beck vom BFC Dynamo Berlin gekommen, Ost-Berlin. Und wenn man sich die Testspiele anguckt, die haben jetzt, der VfB hatte 4 Testspiele, die haben jetzt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Testspiele gehabt. Da unter anderem ein 2:2 gegen Babelsberg, Osten, ein 1:1 gegen Chemie Leipzig, Osten, ein 2:5 gegen die zweite Mannschaft von Magdeburg. Also da gibt es die Verbindung dahin. Allerdings die letzten Spiele auch 4:3 gegen Wolfenbüttel gewonnen, Oberliga, glaube ich, 3:1 gegen Hildesheim gewonnen. Und dann war noch eine 2:3 Niederlage gegen den VfB Lübeck dabei.
Ja, finde ich, hört sich alles ziemlich solide an. Ich höre auch 6 Testspiele, wenn ich richtig mitgezählt habe, raus. Also die sind dann relativ gut durch den Winter gekommen, was das Testen angeht.
Ja.
Finde ich, spricht vieles dafür, dass da echt ein guter Prüfstein direkt auf den VfB wartet.
Und ohne es jetzt genau zu wissen, ich kenne jetzt nur die Zahlen, ich habe mir mal angeguckt, die haben 19 Spiele, 7 Siege, 12 Niederlagen. Das heißt noch keine einzige
Unentschieden.
Das klingt so, ne?
Ja.
Und so war ein bisschen auch das Hinspiel. Also die haben in Oldenburg auf Sieg gespielt. Mhm. Die waren auch durchaus dran, wenn die das 3:2 machen und nicht der VfB, dann kann das Spiel auch anders ausgehen. Wie gesagt, ich will mich da richtig verstanden wissen. Ich will die jetzt nicht stärker reden, als sie sind. Die sind 14., die sind Aufsteiger. Der VfB will Erster werden, Meister werden, muss da gewinnen. Meppen hat jetzt die Vorlage gegeben. Wer weiß, ob Freitagabend Meppen HSV 2 nicht die zweite Vorlage gleich hinterherkommt. Gerne das nächste Unentschieden von Meppen. Da bist du mit einem Sieg natürlich plötzlich wieder gefühlter Tabellenführer. Aber der VfB muss seine Spiele jetzt gewinnen. Das nützt nichts.
Ich merke schon, ich freue mich drauf, dass jetzt so das Rechnen, Vergleichen, was wäre, wenn anfängt.
So.
Wir hoffen auf einen spannenden Kampf da oben. Henning, wir machen einen kleinen Werbeblock. Und zwar diesmal ganz wichtig, du wirst mit einbezogen, Werbung in eigener Sache.
So, das ist ja die schönste Werbung.
Wir haben uns nämlich mal wieder etwas Besonderes für unsere Hörerinnen und Hörer und für die VfB-Fans ausgedacht. Es gibt mal wieder einen Live-Talk, beziehungsweise in diesem Fall ist es sogar eine Live-Podcast-Aufnahme vor Zuschauenden. Henning, ganz am Anfang erstmal, bevor ich gleich zum Wesentlichen komme, du persönlich warst beim VfB-Live-Talk in der Drittligasaison auch schon mal dabei. Welche Erinnerungen hast du?
Im Lambertihof, genau. Da haben wir gemeinsam gesessen in der Winterpause der dritten Liga. Seinerzeit noch mit Dieter Bodensky, seligen Angedenkens. Da haben wir über den VfB gesprochen. Lambertihof war voll. Wir haben, weiß ich noch, die Winterpause oder die Hinrunde überm Strich beendet. Also nicht auf einem Abstiegsplatz. Das habe ich als sehr großen Erfolg bewertet damals. Da war Dario noch der Trainer. Ich glaube, mit einem Unentschieden gegen Waldhof Mannheim war das letzte Heimspiel. Da sind wir noch überm Strich geblieben. Das war sehr positiv. Es hat Spaß gemacht. Wir haben uns darauf eingestellt, dass die Rückrunde sehr schwer wird, dass der Klassenerhalt ein Erfolg sein wird, aber dass der VfB das schaffen kann. Und auch Dieter Bodensky hat das sehr stark gemacht, dass Oldenburg natürlich ein neues, reines Fußballstadion benötigt. Und da waren wir uns einig. Und jeder, der sich ein bisschen mit Fußball auskennt und mit dem, was Fußball auch für eine Gesellschaft bedeutet und für eine Stadt, der kann es auch gar nicht anders sehen, dass Oldenburg ein Stadion braucht. Und es ist ja auch beschlossen und es kommt und niemand wird mehr daran rütteln.
Schön, Henning, dass du die Brücke auch nochmal geschlagen hast. Also wir haben uns einen schönen Titel für diese Sendung ausgedacht. Zwischen Aufstieg, Ausrichtung und Ambitionen treffen wir uns am Montag, den 13. April. Montag, 13. April. Zu einer Live-Aufnahme hier im Verlagsgebäude der Nordwestzeitung. Dabei ist VfB-Trainer Dario Fossi, dabei ist VfB-Sportleiter Sebastian Schachten, dabei ist ein gewisser Henning Menke und ich sitze auch mit in der Runde. Wir sprechen über alles, was die blaue Seele bewegt und laden euch dazu ganz herzlich ein.
Aber Aufstieg, Ausrichtung und Ambition, da möchte ich mal Lob aussprechen. Das ist also fantastisch.
Schön, ne?
Bist du daran beteiligt gewesen, an diesem Titel?
Das wäre schön gewesen, aber ich glaube, ich muss die Lorbeeren weitergeben.
Ich mag das immer von der Qualität abgesehen, wenn man erkennt, dass sich jemand Mühe gemacht hat. So, und das finde ich ja eindeutig, von daher wird das bestimmt eine runde Sache.
Ich glaube, ich war beim Absegnen dabei immerhin.
Ah, sehr gut. Okay.
Also, zurück. Montag, 13. April, abends im Verlagshaus der Nordwestzeitung. Ihr könnt dabei sein. Es geht um die aktuelle Saison. Es geht um die Chancen im Aufstiegsrennen, denn wir haben uns einen schönen Zeitpunkt ausgedacht. Der 13. April ist direkt nach dem SV Drochtersen-Assel-Doppelpack. Das heißt, am 4. April trifft der VfB im Landespokal-Halbfinale zu Hause auf die SV Drochtersen-Assel. Und am 12. April, also einen Tag vor unserer Aufnahme, auswärts bei der SV Drochtersen-Assel in der Liga. Wir wissen alle zurzeit punktgleich und damit mittendrin auch im Aufstiegsrennen. Danach stehen nur noch 5 Spieltage in dieser Saison an. Das heißt, wir befinden uns also zu einem Zeitpunkt, da geht es richtig rund, da geht es in die absolut entscheidende Phase. Und da ist es doch schön zu hören, was der Trainer Dario Fossi und was der Sportleiter Sebastian Schachten zu sagen haben, zu dem wir auch Sebastian darauf ansprechen können. Wie schwer ist das denn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Mannschaft befindet sich noch mit im Aufstiegsrennen, dann auch den Kader für die neue Saison zu planen, wenn man theoretisch Regionalliga spielen kann, theoretisch aber auch dritte Liga spielen kann.
Praktischer.
Da werden wir natürlich nachhaken.
Das ist echt ein toller Zeitpunkt, da muss man sagen. Die Jungs kommen gerade erst aus Drochtersen wieder.
Genau, ganz frisch.
So, haben da vielleicht den Aufstieg klar gemacht.
Nein, fünf Spieltage vor Saison.
Spaß. Sind da noch
Sei nicht übermütig.
Sind da noch, das war ein Spaß, sind da noch mittendrin im Aufstiegsrennen. Wahrscheinlich punktgleich mit Meppen, Drochtersen und Jeddelo. Also von daher, was will noch mehr?
Es gibt seit heute, wenn ihr das hört, seit Dienstag, Tickets im Vorverkauf. 14,90 Euro kosten die, für Abonnenten der Nordwestzeitung nur 9,90 Euro. Es gilt an diesem Abend freie Platzwahl und ihr bekommt noch ein schönes Willkommensgetränk, das mit enthalten ist. Die Tickets gibt es unter ol.de/nordwestkurve. ol.de/nordwestkurve. Den Link dazu hinterlegen wir euch selbstverständlich in den Shownotes. Henning, das wird ein guter Abend.
Ich freue mich, das klingt sehr gut. Also
oder
die,
nicht?
Ja, also die Gäste- und Teilnehmerliste, also das ist doch durchaus sexy Setting, muss ich sagen.
Ein sexy Setting, das muss ich mir merken.
Auch was die Terminierung angeht.
Was möchtest du anziehen?
Das weiß ich noch nicht. Aber April wird es ja hoffentlich schon schön frühlingshaft warm sein, kurz nach Ostern. Also da werden wir schon, also im Trikot werde ich dann nicht kommen, aber mal gucken, im Flanell oder, ja.
Ja, also wir...
Wir können ja eine Abstimmung machen, was wir anziehen sollen, das kann man ja mal kommentieren.
Können wir eine Woche vorher hier im Podcast
sagen. Ja, aber nicht Badehose oder Superman-Kostüm oder sowas, sondern schon was Seriöses.
Nee, das wäre Quatsch. Ja. Also ich glaube, ihr hört raus, das Timing finden wir beide echt gut. Wir freuen uns auf den Abend, das wird sicherlich interessant und bunt. Also seid dabei, wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes. Henning, abschließend, kurzer Blick, Thema Regionalliga-Reform. Hat sich die letzten Tage noch so einiges entwickelt und das ist ja auch etwas, was wir hier wirklich mit Interesse verfolgen. Meister müssen aufsteigen, ist das große Motto. Die AG hat sich nochmal getroffen, die zugehörige Arbeitsgruppe Regionalliga-Reform nennt sie sich, in der verschiedene Vertreter aller Landesverbände und des DFB und der DFL sitzen. Und sie hat sich ein sogenanntes Kompassmodell ausgedacht, das zurzeit erstmal das Favoritenmodell, so klingt es, sein soll.
Bei einigen, ja.
Bei einigen, ja, da kommen wir gleich zu. Mhm. Ich stelle es einmal kurz vor, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Bei diesem Kompassmodell würden nicht die Verbandsgrenzen entscheidend sein. Die Staffeln würden vielmehr durch eine KI anhand der kürzesten Fahrstrecken Jahr für Jahr, je nachdem wer aufsteigt, wer absteigt, neu eingeteilt. Es soll also nur 4 Staffeln dann geben, nicht mehr 5 wie aktuell, damit die 4 Meister alle direkt aufsteigen können. Und wenn es alles nach Wunschtraum läuft, dann soll das möglichst schon ab der Saison 2027/2028 so gespielt werden. Das heißt, die kommende Saison wäre die Übergangssaison, in der dann aus Stand jetzt aktuell 90 Regionalligisten 80 gemacht werden müsste, damit dann 4x20 Teams in den 4 Ligen spielen können. Das klingt erstmal interessant. Jetzt kommt das große Aber. Es müssen sich alle einig sein, alle Verbände.
Ja.
Und man hört, die Direktaufsteiger aus dem Westen und Südwesten sind jetzt noch nicht komplett überzeugt.
Also man muss es vielleicht ja nochmal ganz sagen, diese Regionalliga gibt es in der Form seit 2012, ja, meine ich. Es ist eine 5-gleisige Regionalliga als 4. Liga in Deutschland unter der einen 1. Bundesliga, der einen 2. Bundesliga und der einen 3. Liga.
Ja.
So. Die ist damals schon komisch zustande gekommen, diese Regionalliga. Der Bayerische Verband hat da mit dem damaligen DFB-Vizepräsidenten Koch quasi seine eigene Regionalliga geschenkt bekommen. wie auch immer sowas dann läuft. Das hat zur Folge, dass es 5 Staffeln gibt, Nord, Nordost, Bayern, West und Südwest. Das Argument bisher immer, was ich vorhergeschickt falsch finde, das Argument ist immer, da wo die meisten Vereine sind, die meisten Fußball spielen, da gibt es auch mehr Aufstiegsrecht. Das bedeutet, dass der Westen und der Südwesten einen festen Aufsteiger hat. Der Meister steigt immer auf im Augenblick. Und dann ist man im Laufe der Jahre dahin gekommen, dass die anderen 3 Regionalligen, Nord, Nordost und Bayern, jeweils die Meister in eine Relegation schicken. 2 spielen gegeneinander, einer steigt direkt auf und das rotiert jedes Jahr. In diesem Jahr steigt der Nordmeister direkt auf und Bayern und Nordost spielen die Relegation gegeneinander. Das halte ich für vergleichsweise ungerecht. Nicht nur, dass nicht jeder Meister aufsteigt, sondern auch, dass sich das auf diese 3 Staffeln beschränkt. Das Argument ist, wie gesagt, im Westen sind mehr Vereine, deswegen darf da mehr aufgestiegen werden. Das halte ich für gar kein Argument, was den Aufstieg von Regionalliga zu Dritte Liga anbelangt, weil es mit der Regionalliga gar nichts zu tun hat. Das finde ich völlig schwachsinnig. Ja. Du hast den Knackpunkt eben gesagt, es geht um die Regionalverbände. In Deutschland ist ja alles so, wir denken in Regionalverbänden von 1781. So, ich bin ja auch immer ein Fan davon.
Ich höre Kritik.
Ja, im Sport sehe ich das kritisch. Ich bin auch ein Fan davon, immer das Oldenburger Land als eigenständig zu sehen, was ja nun auch seine 800-jährige Geschichte hat und dann irgendwie zu diesem komischen Niedersachsen zusammengeklöppelt worden ist. Da wollen wir jetzt nicht aus, das ist kein Geschichtsunterricht. Aber im Fußball ist es einfach schädlich. Und da gibt es verschiedene Überlegungen. Es gab die Überlegung, die dritte Liga wieder zu teilen in Nord und Süd. Und dann würde man einfach insgesamt 5 Absteiger haben, die könnten die Ligen dann verkraften. So könnten alle 5 Regionalligameister aufsteigen. Es gibt die Überlegung, aus der 4. Liga eine 2-gleisige Liga zu machen, eine 2-gleisige Profiliga, Nord und Ost. Ist die Frage, wer soll die Fahrten bezahlen? Die Derbys gehen verloren, sollen die Fans durch halb Deutschland?
Komplettes Profitum für alle.
So, wer bezahlt das? Es müsste einen TV-Vertrag geben, irgendwie Magenta müsste es übertragen. Wer kauft sich dieses Abo für ein Viertligaspiel? Schöning gegen, was weiß ich, irgendeine zweite Mannschaft.
Paderborn 2.
Paderborn 2, genau, im Zweifel das. So, und dann gibt es eben immer wieder die Idee, aus 5 Regionalligen 4 zu machen, was ich auch für das Sinnvollste halte. Und ich finde dieses Modell, was du gerade gesagt hast, egal ob man dafür jetzt KI braucht oder ob sich einfach einer die Karte nimmt und das ausrechnet, es wäre ja früher auch gegangen, finde ich tatsächlich am besten, weil es diesen Regionalverbänden die Macht so ein bisschen nimmt und weil es was mit Fairness zu tun hat. Das ist keine Kungelei, sondern das entscheidet einfach, du spielst in Ort XY und die anderen 89 Vereine spielen in deren Orten und dann wird gerechnet, was sind die Entfernungen. Das hat, glaube ich, ganz, ganz viel Gutes. Für den VfB Oldenburg wäre es eh egal, weil er immer im Norden oder Nordwesten spielen würde. Aber die Gegner würden sich teilweise verändern.
Du hast den Moment verpasst, zu sagen, für den VfB wäre es eh egal, weil er dann in der dritten Liga spielt.
Ich wollte eben schon Arno Adam zitieren, der ja eh gesagt hat, wir steigen auf. Aber ja.
Nein, aber ich sehe das genauso, dass ich dieses Modell wirklich spannend finde. Man kann ja sich dann auch schon mal den Spaß machen, dann tatsächlich auch schon der ein oder andere Leser und natürlich auch unsere KI-Experten, nenne ich es jetzt mal, gemacht, sich die Staffeln schon mal anzugucken. Das würde dann zum Beispiel zur Folge haben, dass solche Mannschaften wie Sportfreunde Lotte oder eben SC Paderborn 2 zum Norden dazugehören würden. Ja, ich finde das ein total sinnvolles und spannendes Modell. Ich fände es super. Wenn ich allerdings höre, Westen und Südwesten sind jetzt schon anti, es geht um eine große Einigkeit, es geht darum, die Interessen dann auch ein wenig zurückzustellen.
Machtverlust, weil eigentlich, das ist Machtverlust.
Ja, genau. Ja. Weil eigentlich sind sich ja alle einig, dass alle Meister aufsteigen wollen sollen. Dann aber eben, ja, wie du gerade sagst, so eine gewisse Eigenständigkeit aus der Hand zu geben, fällt offensichtlich dann schwer. Deswegen es ist menschlich nachvollziehbar, aber deswegen wird es halt echt spannend, ob man das durchkriegt. Weil gefühlt, also dieses Thema schwillt ja immer wieder durch den Raum in den letzten Jahren, gefühlt ist es jetzt so nah dran wie selten. Genau. Aber wenn sich die Verbände jetzt weiterhin nicht einigen können, dann wird es wieder nichts. Nächste Sitzung ist übrigens am 25. März, habe ich mir rausgeschrieben.
Ich sehe tatsächlich diesen aktuellen Vorschlag, den du eben beschrieben hast, als den bislang gängigsten Vorschlag, das so zu handhaben. Ich finde, man muss auch immer sagen, diese Aufstiegsreform, diese Bewegung kommt aus dem Osten. Das haben die Vereine im Osten angefangen. Ja. Obwohl immer darüber gesprochen worden ist, die letzten 10 Jahre, dass wenn es auf 4 Staffeln geht, dass dann die Oststaffel geteilt wird. Mhm. Und die also alle ihre Derbys verlieren, viele Derbys verlieren. Und da haben die sich immer gegen gewehrt. Und die sind aber mittlerweile selber so weit zu sagen, okay, es muss sich aber ja was verändern. Deswegen geben wir das im Zweifel ein Stück weit auf, tragen das mit, dass die Einteilung anders ist. Wenn es so eine Bereitschaft auch im Westen geben würde, dann hätten wir gar keine Sorgen. Die sind aber noch nicht so weit, weil die natürlich um ihre Pfründe bedacht sind. Ja, also ich finde die Idee spannend, ich finde die Idee gut. Ich glaube, eine perfekte Lösung gibt es nicht. Ich sehe aber noch nicht, dass wir in Deutschland von diesem, ja, von dieser Machthaberei der Regionalverbände wirklich wegkommen. Ich wünsche mir das. Das wäre für alle, glaube ich, ein Vorteil.
Ja, wir werden das mit großer Spannung weiter verfolgen und euch natürlich auch hier an dieser Stelle dann auf dem Laufenden halten. Gerade kurz gesagt, 25. März ist die nächste Sitzung. Da gab es dann immer bis jetzt danach kurze weitere Pressemitteilungen, wie es gelaufen ist. Und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, der VfB Samstag bei der FSV Schöningen, die wäre dann nicht mehr im Norden dabei, wenn ich mich nicht irre.
Ja, Schöningen ist eine spannende Sache, ne? Ist ganz im Osten Niedersachsens. Ist dann die Frage, ist die Einteilung einfach nur Nord, Ost, Süd, West? Oder ist die Einteilung ein bisschen kleiner? Nordwest, Nordost, Südost, Südwest? Da ist es eben, kommt es drauf an, welche anderen Mannschaften da sind. Und Schöningen ist dann, ja, Favorit dafür, irgendwie in eine andere Staffel zu kommen, Osten, ja, oder was auch immer. Aber muss auch nicht. Kommt immer drauf an, wer gerade da ist. Und das finde ich super spannend und auch interessant, weil diese Regionalliga ja auch daran krankt, dass man irgendwie ständig gegen die gleichen Mannschaften spielt. Mhm. Und wenn da zumindest mal ein Austausch von 3-4 ist, plus die Auf- und Absteiger, dann macht das auch was mit der Spannung, finde ich.
Ja, absolut. Ihr merkt schon an den Ausführungen von Henning, da sind noch viele Variablen und Unsicherheiten im Raum. Ja, spannendes Thema, wo wir dranbleiben werden. Samstag, FSV Schöningen, Henning. Wie geht's denn aus?
Der VfB muss dieses Spiel gewinnen. Der VfB wird dieses Spiel gewinnen. Also ich glaube, dass das nicht einfach wird. So, das ist ja auch kein Geheimnis. Es ist immer das erste Pflichtspiel. Das ist es aber für Schöningen auch. Immer so ein bisschen aus der kalten Hose. Man weiß nicht so genau. Jetzt hast du gegen Emden noch verloren nach diesen zwei tollen Testspielen. Es ist schwierig, aber es ist ja, hat auch keiner gesagt, dass es leicht wird, jetzt in den Profifußball aufzusteigen, wenn die Ambition ist, Anu Adam hat letzte Woche hier gestanden, gesessen, wo ich jetzt stehe, sagt, wir werden aufsteigen, wir müssen aufsteigen, wir können aufsteigen, das denke ich auch, dann musst du aber auch in Schöningen gewinnen.
Könntest Politiker werden. Samstag Schöningen, wie geht's denn aus?
Du willst ein Ergebnis von mir haben?
Ja klar.
Ach so.
Ich will, komm, zwischendurch müssen wir mal tippen.
Das weiß ich von mir, das war jetzt unbeabsichtigt, dass du ein Ergebnis möchtest du haben. Ja, dann sage ich, der VfB Oldenburg gewinnt mit 3-1.
Oh, Henning, ich habe es vorher hier aufgeschrieben.
Na.
Das war mein Tipp. Da sind wir uns einig. Wir gucken, ob es tatsächlich ein 3-1 wird. Wir hoffen sehr tatsächlich, dass es Samstag auch dann endlich losgeht, weil ich glaube, zu viele englische Wochen mit dem Pokal-Halbfinale, mit einem möglichen Pokalfinale, wobei das dann immer am Ende der Saison liegt, möchte man als Verein dann auch nicht reingedrückt bekommen. Außerdem, ihr merkt, glaube ich, auch an uns, so das Meppenspiel von gestern hat so ein bisschen das erste Kribbeln ausgelöst, dass es jetzt spannend werden kann, die nächsten Wochen und Monate, und da freuen wir uns
und
einfach drauf und ihr sicherlich auch.
Genau, und der VfB hat, glaube ich, seit dem 6. Dezember nicht mehr gespielt. Das werden jetzt am Wochenende fast 3 Monate sein, ne?
Ja.
Und jetzt muss es auch echt langsam wieder losgehen, damit wir alle mal wieder langsam in dieses Fieber kommen, was du gerade gesagt hast. Und dann bin ich guter Dinge, was die Restrunde anbelangt.
Absolut. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ich freue mich. Tschüss.